Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
Was braucht die Jugend, um in Zukunft die Welt zu verstehen? Medienkompetenz. Woran mangelt es vielen Menschen? Medienkompetenz. Was braucht es gegen Fake News? Medienkompetenz. Medienkompetenz ist gefühlt die Antwort auf die Probleme dieser Zeit. Egal ob Fake News, Desinformation oder schwindende demokratische Einstellung. Überall soll ein kritischer Umgang mit Medien und der eigenen Mediennutzung dabei helfen, den Wirren der Zeit unerschütterlich entgegenzustehen. Verantwortlich dafür sind wahlweise die Schulen und damit die Lehrkräfte, die Medien im Allgemeinen oder auch nur die öffentlich-rechtlichen und natürlich die politische Bildungsarbeit. Deswegen wollen wir uns in diesem Lehrer-Podcast damit beschäftigen und haben uns zwei Akteure im Spannungsfeld zwischen journalistischer Medienkompetenz und politischer Medienbildung eingeladen. Ich freue mich sehr, den erfahrenen Journalisten Klaus Ott begrüßen zu dürfen, der nach seiner langen Zeit bei der Süddeutschen Zeitung jetzt im Verein Journalismus macht Schule aktiv ist. Herzlich willkommen, Klaus Ott.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und mit dabei ist mal wieder eine Kollegin, heute Frau Dr. Katja Friedrich, Medienwissenschaftlerin und auch mit mir zusammen im Bereich Medienkompetenz und den Schülermedientagen zuständig. Hallo Katja.
Hallo, schön da zu sein.
Wir alle drei kennen uns von den Schülermedientagen und sind seit 2019 demnach beim Du und freuen uns, ein bisschen auch Revue passieren zu lassen, was für Fragen da eingegangen sind. Zur kleinen Erklärung, die Schülermedientage sind eine Einladung an Schulklassen, ins Gespräch mit Journalisten und Journalistinnen zu kommen und dort ihre Frage loszuwerden. Und eine Frage, die jedes Mal gestellt wird, möchte ich hier gleich voranstellen, und zwar, warum sind die Medien denn nicht neutral? Klaus.
Also Neutralität und Objektivität und Ausgewogenheit sind lauter Stichworte, mit denen ich als Journalist überhaupt nichts anfangen kann. Es kommt darauf an, das ist unsere Kernaufgabe, dass wir recherchieren, dass wir Informationen zusammentragen und sauber aufbereiten, damit diejenigen, die unsere Beiträge lesen, hören, sehen, dann in einem bestimmten Bereich einfach gut informiert sind. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei der SZ jahrzehntelang viel über CSU-Skandale in Bayern berichtet, weil die CSU einfach gefühlt seit Jahrtausenden Regierungspartei hier ist. Und da sammelt sich manchmal ein bisschen was an Filz und dergleichen. Und wenn man mir jetzt vorwerfen würde, ja, du schreibst so viel über CSU-Skandale, warum gräbst du nicht genauso bei den Grünen und bei der SPD nach und schaust, was da alles nicht in Ordnung ist, dann würde ich einfach sagen, naja, wenn du nicht an der Regierung bist, dann hast du weniger Chancen, dass du dich irgendwann verfilzt. Und wenn ich in Nordrhein-Westfalen geboren worden wäre und dort als Journalist arbeiten würde, dann hätte ich wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte viel über SPD-Skandale berichtet, weil dort war es halt umgekehrt bei der anderen Partei der Fall. Nachdem die SPD jahrzehntelang die Regierungspartei in NRW war. Und insofern kommt es einfach darauf an, den Dingen, die wichtig sind, nachzugehen, völlig unabhängig davon, wen es trifft, ob das jetzt die Linken oder die Rechten trifft. Und ich habe auch viel über Wirtschaftsprozesse, Gerichtsprozesse berichtet, Steuerskandale, Uli Hoeneß vom FC Bayern und so weiter und so fort. Und da hast du es ja mit Verteidigern, mit Staatsanwälten und dem Gericht zu tun. Und ich habe dann immer gesagt, um unsere Rolle als Journalist und Journalistin deutlich zu machen, wir sind in so einem Fall weder Verteidiger, noch Ankläger, noch Richter. Wir sind einfach unabhängige Beobachter, schauen, was da passiert und versuchen das mit kritischen Recherchen und einer kritischen Berichterstattung bestmöglich wiederzugeben.
Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler sich meistens auch auf aktuellere Themen bezogen. Gerade in der politischen Medienbildung kennen wir das, dass die großen Aufreger mehr in Erinnerung bleiben als die lange Aufklärung. Katja, Themen waren Russland, warum immer gegen Russland? Warum immer nur aus Israel? Warum immer nur gegen die AfD? All das wurde gestellt. Wie kann man da aus der politischen Medienbildung drauf blicken? Was ist da der Grund? Muss der Journalismus komplett neutral sein?
Also tatsächlich würde ich da vielleicht eher sogar aus der wissenschaftlichen Perspektive drauf antworten, was ja so in der Öffentlichkeit immer gegenübergestellt wird. Auf der einen Seite die Fakten, auf der anderen Seite die Meinungen. Ja? Und dann wird immer gesagt, in den Nachrichten, die müssen objektiv sein. In der Meinung, im Meinungsbereich dürfen Journalistinnen und Journalisten dann auch ihre eigene Meinung und ihre eigene Position einbringen. Das ist grundsätzlich richtig, allerdings gibt es noch so eine dritte Ebene dazwischen und das ist die journalistische Einordnung. Und das ist auch total wichtig. Neben der Informationsfunktion ist der Journalismus auch für uns eine ganz wichtige Quelle, gerade wenn was Neues passiert, um herauszufinden, was bedeutet denn das jetzt? Denken wir an den Beginn der Corona-Pandemie, Ausgangssperren, Ähnliches. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Familie, meine Freunde? Was bedeutet das aber auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, fürs Gesundheitssystem? Und das ist eben diese Ebene der Einordnung. Und das, was immer wieder gefordert wird mit der Objektivität im Journalismus, würde ich sagen, das bezieht sich auf die Faktenbasis. Ja, die Fakten müssen stimmen. Wenn man in die Mediengesetze reinguckt, dann ist da oft von der wahrhaftigen oder der sachgerechten Berichterstattung die Rede. Das heißt also, die Fakten muss ich richtig recherchieren. Die müssen, egal ob ich jetzt die Süddeutsche, die FAZ, den Bayerischen Rundfunk, ARD oder was auch immer ich mir anschaue, diese Faktenbasis muss stimmen. Darüber kommt dann die Einordnungsebene. Und da dürfen Journalisten und Journalistinnen natürlich dann auch schon Aussagen treffen, die vielleicht dann von manchen Menschen schon als meinungsgebend gesehen werden. Ja, also ich kann natürlich die Ausgangssperren zum Beispiel aus einer eher sozialen Perspektive anschauen und dann kann ich darauf abzielen, dass es schwierig ist, dass eben jetzt Kinder nicht mehr unter sich sein dürfen, Jugendliche sich nicht mehr sehen dürfen. Was hat das für psychische Folgen? Ich kann das aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus beurteilen. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Wie viele Einbußen müssen wir vielleicht wegstecken? Und ich kann das aber auch aus der Sicht des Gesundheitssystems und der epidemiologischen Lage sehen, ja, dass es darum geht, eine große Welle an Corona zu verhindern, viele Tote zu verhindern. Und je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, komme ich zu unterschiedlichen Einordnungen. Jetzt gibt es so zwei Konzepte in der Wissenschaft, die da angelegt werden. Das eine ist das Konzept des Binnenpluralismus und das andere ist das Konzept des Außenpluralismus. Und da sagt man jetzt bei privatwirtschaftlich organisierten Medien, also gerade eben jetzt, wenn wir uns die Zeitung angucken oder eben auch privatwirtschaftliche Radiostationen, Fernsehen, da gilt das Prinzip des Außenpluralismus. Das heißt, eine Süddeutsche kann anders in der Einordnung argumentieren als eine FAZ. Oder als eine Augsburger Allgemeine. Und das bildet sozusagen diese Vielfalt der verschiedenen Einordnungen, Perspektiven und Meinungen ab. Und die Leserinnen und Leser sind dann sozusagen gefordert. Sie können sich entscheiden, ich möchte lieber eine eher progressive, liberale Position, dann nehme ich die Zeitung oder Zeitschrift X. Ich möchte eher eine konservative Position, dann bin ich in einem anderen journalistischen Segment unterwegs. Das heißt also sozusagen, die Meinungsvielfalt ergibt sich aus der Vielfalt der unterschiedlichen Zeitungen. Und das ist ja auch gerade eine große Stärke des deutschen Mediensystems, dass wir eben so eine große Vielfalt an lokal, regional und überregionalen Zeitungen haben, auch wenn natürlich gerade die jetzt wirtschaftlich seit einiger Zeit sehr unter Druck sind. Und das andere Prinzip, das ist das Prinzip des Binnenpluralismus, das kommt aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem tatsächlich. Und das war in den 60er Jahren, als wir ja nur wenige Frequenzen zur Verfügung hatten, hatte man überlegt, wie kann man ein Programm, ein Informationsprogramm aufstellen, das bundesweit alle Bürger erreicht. Und da eben greift dann das Prinzip des Binnenpluralismus, dass man gesagt hat, eine Informationssendung muss, wenn sie über Rundfunk, über diese knappen Rundfunkfrequenzen gesendet wird, muss möglichst alle relevanten politischen Positionen und Kräfte abbilden. Das führt dann dazu, dass man zum Teil bei zum Beispiel politischen Talkshows die Journalisten im Hintergrund da gesessen sind und mit der Stoppuhr gemessen haben, wie viel Zeit hatte der Politiker von der einen Partei, dann muss der Politiker von der nächsten Partei natürlich den gleichen Redeanteil bekommen.
Vielleicht da meinerseits noch ergänzend dazu, zum Beispiel Corona, an dem Beispiel kann man viel erklären. Es ist einfach wichtig, auch für uns als Süddeutsche Zeitung, ich sage jetzt einfach uns, obwohl ich schon Rentner bin und jetzt dann nur noch freier Mitarbeiter bin, es ist einfach wichtig, alle wesentlichen Aspekte aufzugreifen, aber nicht in einem einzigen Beitrag. Wenn du in einem Beitrag alles aufgreifen willst, dann kannst du gleich einen Roman schreiben. Und wenn du in der Zeitung einen Roman veröffentlichst, dann hast du einen einzigen Beitrag von hinten bis vorne. Da brauchst du mehrere Stunden, um den zu lesen, und es liest keiner und da erreichst du die Leute nicht. Also versuchen wir, das Ganze Stück für Stück aufzugreifen und unseren Teil zur Aufklärung beizutragen. Also die sozialen Aspekte, die medizinischen Aspekte, die wirtschaftlichen Aspekte, sodass über einen bestimmten Zeitraum hinweg dann wirklich alle wesentlichen Aspekte, die zu Recht die Menschen im Lande umtreiben, sich in der Zeitung wiederfinden. Gut recherchiert mit den verschiedenen Positionen, die es da gibt. Nur was wir eben gerade nicht machen, ist, dass wir einfach allen Leuten reihum das Mikrofon hinhalten und sagen, jetzt darf jeder mal seine Meinung dazu sagen. Das hat nichts mit Journalismus zu tun. Da würden wir uns zum Mikrofonhalter degradieren. Und dann könnten ja, ich sag mal, Verschwörungsschwurbler, die Gefährlichkeit des Coronavirus leugnen, genauso zu Wort kommen wie Wissenschaftler und Mediziner, die sehr gut begründet und sehr gut erforscht sagen können, was ist das für ein Virus und warum ist es gefährlich und wie muss man medizinisch damit umgehen. Und daneben ist es dann eben auch wichtig, mit Schülern, mit Lehrern, mit Schülerinnen, mit Lehrerinnen zu reden und die zu Wort kommen zu lassen und auch zu fragen, wie geht ihr denn mit der Situation um? Und da auch dann Diskussionen anzustoßen nach dem Motto, wie geht man am besten mit dem Virus in der Schule um? Die einen sagen, wir müssen die Schulen jetzt monatelang geschlossen halten. Die anderen sagen, vielleicht sind diese und jene Maßnahmen möglich. Und vielleicht, da sind wir gerade noch am Erforschen, betrifft es Jugendliche weniger als Erwachsene oder ältere Leute. Und da muss man versuchen, dann hier auf der Basis von Informationen dann zu einer Diskussion zu kommen, die zielführend ist und wo man auf der Basis von gut recherchierten Informationen, von Fakten dann irgendwann bei kontroversen Debatten entscheidet, so und so machen wir das jetzt. Aber wenn wir keine Informationen haben, auf die man sich verlassen kann, wenn jeder nur noch das glaubt, was er glauben will, dann kommst du zu keinen zielführenden Diskussionen mehr, dann kommst du zu einer Spaltung der Gesellschaften. Das ist genau unsere Aufgabe auch, dass wir mit gut recherchierten Informationen zur Diskussion beitragen, dass die Diskussionen zielführend sind und dass eben keine Spaltung der Gesellschaft entsteht, weil wirklich jeder nur noch das glaubt, was er glauben will. Und die einen glauben halt an Dinge, die wissenschaftlich erforscht sind, die anderen glauben den größten Unsinn und dazwischen gibt's noch was und am Ende kann man nicht mehr miteinander reden.
Sind wir direkt da, wo wir vielleicht mit Journalismus mal auf Schule wären. Die Idee ist, Journalistinnen und Journalisten an die Schulen zu schicken, um dort auch vielleicht klarzumachen, dass dieses Thema mit neutral und nicht neutral oder der eigenen Meinung von Journalisten und Journalistinnen, womit jetzt in letzter Zeit ja immer wieder der Journalismus angegriffen wurde, gar nicht so eine große Rolle spielen. Deswegen, weil es ja eigentlich eine Tätigkeit, ein Handwerk ist mit einem eigenen Kodex, der zuerst steht vor der eigenen Meinung. Ist das richtig verstanden, was rüberkommen soll, wenn die Journalistinnen und Journalisten an Schulen gehen?
Absolut. Die eigene Meinung hat erstmal bei der Recherche und bei der Berichterstattung nichts zu suchen, sondern ich sag immer, ich drehe die Hand nicht um. Wenn ich irgendwas Spannendes erfahre, dann versuche ich dem nachzugehen und mal jetzt politisch gesprochen, Landtag Bayern, ob es jetzt die CSU trifft oder die Grünen oder sonst wen, was ich da mit meiner Recherche alles herausfinde, das ist erstmal völlig wurscht, sondern es geht darum, ist da irgendwas, was eine Geschichte wert ist, weil vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist und wen es dann trifft, das ist dann erstmal völlig wurscht, sondern es geht um die Geschichte als solche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Anhänger vom, um es mal im Sport zu sagen, Anhänger vom FC Bayern München bin, ich bin also da kein Mitglied von irgendeinem Fanverein, sondern Anhänger halt. Und es gibt eine Geschichte, wie Uli Hoeneß hat Steuern hinterzogen, dann bin ich in dem Fall, wenn ich recherchiere und berichte, jetzt nicht Anhänger vom FC Bayern. Das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr, sondern ich bin der Journalist, der versucht, diesen Dingen nachzugehen und herauszufinden, was ist da passiert. Und dann schreibe ich das auf nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ich eine Meinung dazu habe, kann ich dann noch einen Kommentar schreiben. Aber wichtig ist erstmal die sauber recherchierte Information und zwar auch ergebnisoffen, dass Journalistinnen und Journalisten wirklich ohne Scheuklappen an die Geschichten herangehen und sagen, ich will einfach wissen, was da los war. Und wenn ich das weiß und es ist eine Geschichte, dann schreibe ich das so auf und sende das. Und eine eigene Meinung kann ich hinterher als Kommentar noch loswerden. Aber das ist dann erstmal das Zweitrangige. Wir wollen erstmal informieren. Und um sauber informieren zu können, muss ich ergebnisoffen recherchieren. Das ist das A und O. Fertig, aus.
Das ist das, was die Schülerinnen und Schüler aus einer persönlichen Geschichte erfahren sollen.
Auf alle Fälle, weil das Problem bei unserer Arbeit ist ja, was die Außenwirkung anbelangt. Du siehst als Schülerin, als Schüler oder wer auch immer die Zeitung in die Hand nimmt, auf dem iPad ja heutzutage oder auf dem iPhone oder wer irgendwo einen Podcast hört, einen Radiobeitrag hört, im Fernsehen was anschaut oder ein Video anschaut auf TikTok oder sonst wo, der sieht erstmal nur das Ergebnis unserer Arbeit, aber diesen ganzen Prozess, der dahinter steckt und der, ja, je schwieriger die Geschichte ist, je komplizierter die Geschichte ist, desto aufwendiger ist, diesen Prozess sieht man nicht. Und diesen Prozess müssen wir einfach erklären. Wir müssen unser Handwerk erklären bei allen möglichen Gelegenheiten. Wir verlangen ja zu Recht von den Politikern, von den Sportfunktionären, von den Wirtschaftsleuten, die wir befragen und mit unseren Recherchen auch beharken, Transparenz. Wir sagen, Transparenz ist eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie mit Meinungsvielfalt, Pluralismus und so weiter und so fort. Und diese Transparenz, finde ich, sind wir der Gesellschaft genauso schuldig, wie es diejenigen schuldig sind, denen wir sozusagen auf die Zehen treten. Und da müssen wir einfach jede Gelegenheit nutzen.
Wenn man jetzt aber den Nachrichten so folgt, da hat man manchmal das Gefühl, ich möchte gar nicht mehr folgen. Alle sind so irgendwie gefühlt korrupt, weil darüber wird aufgeklärt oder da geht irgendwas kaputt, hier läuft irgendwas schief und einige stellen sich dann die Frage, wofür noch überhaupt Medien konsumieren? Wie ist das in der politischen Medienbildung? Was ist denn die Rolle der Medien da eigentlich? Nicht nur der Selbstzweck, damit Journalistinnen und Journalisten Arbeit haben.
Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, da kann man schon auch in die politischen Funktionen von Medien reinschauen. Und da zeigt sich halt, was der Klaus Ott ja gerade schon gesagt hatte, diese Rolle des Beobachters von Gesellschaft. Ja, also aufzeigen, was passiert, das zu thematisieren, aber eben nicht nur auf dieser Ebene stehen zu bleiben, sondern es auch einzuordnen. Also das erste wäre so eine Art von Informations- und Artikulationsfunktion, dass Menschen überhaupt wissen, was denn für gesellschaftliche Probleme da sind, was für Meinungen, Positionen sich dazu finden und dann aber auch eine Einordnung zu geben. Und das dritte wäre dann noch so eine Art Kontrollfunktion. Das heißt eben, wenn politische Entscheidungen getroffen werden oder wenn Politikerinnen und Politiker bestimmte Maßnahmen oder bestimmte Ideen umsetzen wollen, eben da auch genau hinzugucken und zu schauen, ist das A der richtige Weg, läuft alles mit rechten Dingen ab. Also wirklich auch so eine Art von, ja, Wachhund, wenn man möchte, ja. Also das ist das, was ja gemeinhin auch als die vierte Kraft im Staate bezeichnet wird, auch wenn sie jetzt die Medien diesen Verfassungsrang rein rechtlich gesehen nicht haben, aber so ist diese Kritik- und Kontrollfunktion sicherlich ganz wichtig.
Also braucht der mündige Bürger, um mal diesen Begriff wieder zu verwenden, und die mündige Bürgerin, die Medien, und ein mündiges Leben in diesem Land ist gar nicht möglich, wenn man nicht Nachrichten und Medien konsumiert?
Ich glaube schon, wobei es müssen halt einfach sauber recherchierte Informationen sein, auf die ich mich verlassen kann als Leser, Hörer, Zuschauer. Und das ist eben unsere Aufgabe, dass wir ordentlich die Dinge recherchieren, zusammentragen, auch die Hintergründe deutlich machen, warum passiert was. Also nicht nur den Fakt, so wie es Katja gesagt hat, nicht nur den Fakt als solchen benennen, sondern auch sagen, was hat denn zu dieser Entwicklung geführt? Und damit eben denen, die uns lesen, hören, zuschauen, was an die Hand zu geben, mit dem sie dann wiederum sich mit anderen Leuten darüber unterhalten können, dann diskutieren können, überlegen können, was ziehe ich für mich als Schlussfolgerungen draus, wähle ich jetzt die CSU oder die Grünen oder die SPD oder sonst wen, so dass jeder am Schluss für sich selber entscheiden kann, auf der Basis wirklich von Informationen, von gründlichen Informationen. Was fängt er denn damit an? Also es geht ja nicht darum, dass wir selbst auch nicht mit Kommentaren den Leuten sagen, jetzt wählt diese oder jene Partei oder wählt diesen oder jenen Lebensentwurf für euch. Für mich haben jetzt Kommentare mehr die Funktion, dass man sich da auch dran reiben kann. Und wenn jemand anderer Meinung als ich ist, dann sich sagt, was schreibt denn der für einen Schmarrn im Kommentar, dann dient es ja im besten Falle dazu, dass er seine eigene Meinung an meiner schärfen kann und dann überlegt, was habe ich an noch besseren Kommentaren. Also ich will, wenn ich einen Kommentar schreibe, nicht irgendjemand bekehren oder belehren, sondern es soll einfach ein Meinungsbeitrag sein, dass man da vielleicht auch dann eben was hat, wo man sich dran reibt. Aber wir sind keine Volkserzieher, sondern wir sind Informationsgeber.
Aber da sind wir gleich bei einer großen Problematik in letzter Zeit. Zum einen haben wir in der Medienkompetenzschulung oder Bildung immer wieder das Gefühl, dass wir so ein bisschen diesen Übergang machen zwischen, wir wollen auf der einen Seite euch zu mündigen Bürgern helfen, euch zu entwickeln. Auf der anderen Seite müssen wir ja fast Werbung für Qualitätsmedien machen, weil es gibt genügend Medien mittlerweile, die genau das nicht wollen, die einfach sagen, wir schreiben euch euren Lebensentwurf vor, beziehungsweise wir bilden für euch einen Lebensentwurf und wir sagen euch auch noch, wen ihr wählt. Und wenn ihr die anderen wählt, dann sorgt ihr für den Untergang des Landes. Wie geht man damit um? Vor allem mit der Problematik, dass es ja dann doch manchmal klingt, als würde man Werbung für gewisse Medien machen, um andere gleichzeitig zu verteufeln.
Ja, also das ist tatsächlich gerade so ein Paradoxon, dass ich meine, niemand wird gerne manipuliert. Und tatsächlich haben wir aber jetzt durch diese Vielfalt an Accounts und Kanälen im Netz, haben wir auch Stimmen, die eben nicht so sorgfältig recherchieren oder die vielleicht eine andere Kommunikationsintention haben, politische Ziele, die hinter ihren scheinbar informationsorientierten Beiträgen stecken. Und das Spannende ist jetzt, dass offenbar es durchaus Menschen gibt, die interessanterweise die Profession, die ja qua Gesetz als auch qua des Pressekodex dazu verpflichtet ist, sorgfältig zu recherchieren, die Fakten sauber darzustellen und auch wirklich ein ausgewogenes Bild der verschiedenen, auch durchaus kontroversen Positionen in der Gesellschaft abzubilden, dass denen sozusagen, dass diese unter Generalverdacht gestellt werden, ja, die stecken ja unter einer Decke mit den Politikern, die sind parteiisch, die berichten nicht unabhängig. Und ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht so unbedingt Werbung machen für den Journalismus. Ich glaube, es hilft schon alleine aufzuzeigen, nicht nur jetzt auf der sozusagen böse Quellen, gute Quellen-Ebene, sondern auf der Inhalte-Ebene aufzuzeigen, wie erkenne ich denn eine politische Kommunikationsintention? Was könnte denn da dahinter stecken? Was machen bestimmte Formulierungen mit mir? Ja, also ob ich jetzt von einer Remigration spreche, was bedeutet denn dieser Begriff eigentlich? Ja, solche Aspekte auf der inhaltlichen Ebene aufzudecken, ohne dass ich gleich in dieses parteipolitische hineinverfalle oder, weil wir vorhin schon die Frage hatten, nach warum ist der Journalismus nicht neutral? Das Spannende ist ja gerade zu solchen Themen wie, was wir jetzt häufig hatten, warum sind die deutschen Medien nur pro Israel und warum wird die palästinensische Perspektive nicht hinreichend berücksichtigt? Wenn man in die Medien reinguckt, da findet sich durchaus Kritik an Israel. Ja? Und dann kann man ja auch ganz leicht einfach solche Fälle heranziehen und diese Meinungsvielfalt und diese Positionsvielfalt aufzeigen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, die Menschen zu befähigen, nicht nur zu sagen, das ist eine gute Quelle, der glaube ich, das ist eine schlechte Quelle, die schaue ich per se nicht an. Es gibt durchaus auch Influencer, die sauber recherchieren und die tolle Beiträge bringen. Ja, und das sind vielleicht für junge Menschen durchaus dann auch interessante Quellen. Aber eben auf dieser Ebene der Aushandlung von politischen Positionen und der Frage, wohin, welche Mehrheiten finden sich für welche politische Position? Da wirklich auf der Inhalteebene aufzeigen, was machen bestimmte Formulierungen, wie wird geframed, was für eine Intention ist dahinter? Und vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mein Eindruck ist, dass sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der Medienbildung zu sehr der Fokus auf technologische Aspekte gelegt wird. Ja, also das ist an den Selektions- und den Empfehlungsalgorithmen liegt, warum wir in sozialen Medien vor allen Dingen demokratiefeindliche und extreme Positionen haben, warum da so ein rauer Ton herrscht, dass wir den Blick von der technischen Brille oder von der technischen Erklärung wieder mehr auf die sozialen Aspekte richten. Ja, dass wir gucken, wer argumentiert denn da gerade und was für eine Was für politische Ziele haben die? Was für eine Absicht steht da dahinter? Wie sind denn die vernetzt? Also es gibt zum Beispiel eine amerikanische Kommunikationsforscherin, die sehr stark demokratiefeindliche und extremistische Positionen auf YouTube untersucht. Und die ist der Meinung, man könnte von heute auf morgen den Empfehlungsalgorithmus von YouTube entfernen. Und es wäre weiterhin eine Plattform, auf der sehr stark extremistische Inhalte verbreitet werden würden. Ganz einfach, weil die unterschiedlichen Akteure, die diese Positionen verbreiten, untereinander extrem gut vernetzt sind. Die taggen sich gegenseitig, die laden sich in ihre Formate ein, die sind sehr gut vernetzt und alleine darüber, über diese Vernetzung, kommen Menschen, die sich für diese Themen interessieren, die dafür offen sind, dann ganz leicht vom einen ins nächste Video. Das heißt also, mein Argument wäre, nicht nur auf die technischen Aspekte wie Bots, wie Algorithmen und Ähnliches gucken, sondern wieder mehr eine politische Analyse wagen, auch in der Medienbildung und zu gucken, welche Akteure argumentieren aus welcher Intention, mit welchen politischen Zielen heraus, wie und verwenden dabei welche Strategien und Taktiken, um ihre Ziele in der öffentlichen Debatte möglichst sichtbar und möglichst gut hörbar zu positionieren.
Das passt perfekt, wenn man dann darüber nachdenkt, dass eigentlich diejenigen, die das System und die Wahrheit vielleicht in gewisser Weise sprengen wollen, diejenigen sind, die eine gute Medienkompetenz haben bzw. eine hohe Medienmacht. Wir denken da an Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, der es gleichzeitig noch geschafft hat, sich ein Medium aufzubauen, in dem er selber immer gefeatured wird. Wir haben andere sehr reiche Personen, die ganze Zeitungsverlage aufgekauft haben. Wir haben eine Veränderung in der Medienlandschaft, in der die großen Tech-Giganten mehr Werbekunden haben und viel mehr Werbeeinnahmen machen, als es die Zeitungen heute können. Was hat sich da geändert und wie kann man gegen diesen Populismus denn vielleicht überhaupt noch auf journalistischer Ebene und mit Medienkompetenzvermittlung agieren?
Also das Beste, was einem Land, einem Staat passieren kann, ist, dass es viele voneinander unabhängige Medien gibt, dass nicht einzelne Verleger, einzelne Unternehmer einen Großteil der Redaktionen lenken können als Besitzer dieser Zeitungen oder Kanäle, sondern dass es viele wirklich auch finanziell, wirtschaftlich voneinander unabhängige Redaktionen gibt. Also, dass Elon Musk so eine riesige mediale Macht hat über X, das ist sicher nicht im Sinne einer Meinungsvielfalt, einer pluralen Gesellschaft. Da sind wir eigentlich in Deutschland noch ganz gut aufgestellt. Wir haben viele Zeitungsverlage, die voneinander unabhängig sind, mehrere überregionale Zeitungen, die wirklich voneinander unabhängig sind. Wir haben ARD, wir haben ZDF, wir haben private Sender, RTL, Sat.1, die alle jetzt nichts miteinander zu tun haben. Und wenn man sich anschaut, wie so ein Autokrat wie Orban in Ungarn versucht, seine Macht zu zementieren, dann eben auch bewusst dadurch, dass befreundete Unternehmer große Medien aufkaufen und dass man über große Medien versucht, das Volk eben zu lenken in eine bestimmte Richtung, nach dem Motto, ich, Orban, bin der Einzige, der weiß, was gut ist. Das hat aber dann mit Meinungsvielfalt und Demokratie eben nichts mehr zu tun. Und es gibt ja in der Geschichte auch verschiedene Beispiele, wo mal geputscht worden ist, dass man immer zuerst mit versucht hat, neben anderen Dingen auch die Fernsehsender zu besetzen, um dann seine Sicht der Dinge dem Volk als die einzig wahre Sicht der Dinge zu präsentieren. Und das zeigt eben, warum immer wieder versucht wird, über den Zugriff auf Medien in Richtung Diktatur, in Richtung Autokratie zu gehen. Und da sind wir in Deutschland Gott sei Dank wahnsinnig weit davon entfernt und ich kann nur hoffen, dass das auch möglichst ewig so bleibt.
Die Akteure, jetzt haben wir schon ein paar angesprochen, populistische Akteure, aber auch Einflussnahme von außen. Wir haben in Deutschland die Debatte um RT Deutsch gehabt. Wir haben auch immer noch die Debatte, ob nicht ganz bewusst Kommunikationsstrategien gefahren werden, die hier in der Öffentlichkeit festsitzen wollen. Ist praktisch Medienkompetenzvermittlung auch Demokratiestärkung oder Schutz?
Also würde ich erstmal sagen, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir in einem Zeitalter, wo politische Kommunikation so stark medienvermittelt ist, dass wir in der Lage sind, kompetent mit diesen Medien umzugehen. Ich glaube aber, der alleinige Fokus jetzt auf Medienkompetenz greift zu kurz, weil Medienkompetenz eben nicht automatisch zu moderateren politischen Einstellungen führt und weil Medienkompetenz auch nicht automatisch zu weniger demokratiegefährdenden Haltungen und Handlungen führt. Und es führt eben auch nicht automatisch zu mehr Engagement und Beteiligung an politischen Willensbildungsprozessen. Und ich glaube, da kann man ganz gut so die politische Bildung noch mit ins Spiel bringen. Wir wissen jetzt aus der politischen Wirkungsforschung, dass zum Beispiel ein Sachwissen zu politischen Themen, ein Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge und auch für politische Willensbildungsprozesse, also wie das funktioniert, dass das tatsächlich dazu führt, dass Menschen moderatere Einstellungen zu diesen Themen haben. Das heißt also, neben der Medienbildung ist es eben auch wichtig, dass wir politische Bildung haben. Ja, also zum Beispiel sei es zu Fiskal- oder Arbeitspolitik, um zu verstehen, was eine Anhebung zum Beispiel von einer Beitragsbemessungsgrenze, wie es jetzt gerade gefordert wird, für die eigene Rente bedeutet, ja. Und hier ist auch der Journalismus gefragt, zum Beispiel beim Thema Migration und Asyl einzuordnen, ob ein Aussetzen des Familiennachzugs für einige Geflüchtete mit einem eingeschränkten Schutzstatus, ob das tatsächlich Deutschland sicherer macht, wie ja derzeit behauptet wurde. Und ich denke, da könnte eine dezidiert politische Medienbildung ansetzen, die eben dann den Fokus mehr auf die soziale Dimension legt. Also guckt, welche wirtschaftlichen, politischen Akteure oder Personen oder Netzwerke denn da sich an politischen Debatten im Netz beteiligen und was für Ziele die haben. Und eben neben dem kompetenten Hinterfragen von Quellen und der Rolle von Algorithmen eben auch auf diese politischen Inhalte zu gucken, ja, zu erklären, wie funktioniert politisches Framing, wie erkenne ich diese Netzwerke, was sind so typische Schlagworte, anhand derer ich vielleicht eine gewisse ideologische Ausrichtung erkennen kann. Was ich auch relativ wichtig finde, ist, dass man vielleicht noch ein bisschen in den Blick nimmt, was denn das Meinungsklima im Netz ist, ja, weil wir ja da sehr, sehr viele Kommentare finden. Und wenn man sich die so durchliest, dann hat man so das Gefühl, aha, das Meinungsklima geht in eine gewisse Richtung. Jetzt wissen wir aber auch wieder aus der Forschung, dass sich gerade im Netz vor allen Dingen sehr meinungsstarke Menschen mit eher extremen politischen Einstellungen zu Wort melden. Und dann ist es natürlich ein Fehlschluss zu denken, ich sehe jetzt diese ganzen Kommentare, die in eine Richtung gehen, das entspricht dem Meinungsklima bei uns in Deutschland. Und da wäre es zum Beispiel total wichtig, dass man so einem Eindruck immer auch eine repräsentative Umfrage gegenüberstellt, die dann vielleicht auch aufzeigt, tatsächlich ist das Meinungsklima in Deutschland viel vielfältiger, diverser und wir haben gar nicht so diese Polarisierung, die sich vielleicht in den Kommentaren zeigt, sondern es ist eigentlich ein moderateres Meinungsklima.
Also es geht auch darum zu verstehen, was man da eigentlich liest. Ich denke dann immer an die großen Schlagzeilen oder wenn man in Diskussionen kommt, dass im Landtag Sachen entschieden wurden, die kommunal entschieden werden müssten. All diese Sachen zu verstehen überhaupt, wie das politische System funktioniert, wo man ansetzen kann. Und das kann natürlich nicht der Journalismus alleine tun, weil niemand würde anfangen, eine Zeitung zu lesen, wenn er jeden Tag noch dabei steht, wie der Staat aufgebaut ist, praktisch kleine Auszüge aus dem Grundgesetz. Dennoch ist es natürlich auch ein Ansatz, der ja mit drin steckt, versuchen, Verständnis dafür zu schaffen, wie es zu Entscheidungen gekommen ist, oder?
Ja, in dem Sinne ist es praktisch von unserer Seite, von der journalistischen Seite her auch kleiner Beitrag zur politischen Bildung, weil wir eben versuchen, transparent zu machen und weil es auch unsere Aufgabe ist, Transparenz zu schaffen, was passiert, warum, wie kommen Entscheidungen zustande und dass wir auch möglichst früh schon bei großen Themen einhaken und sagen, passt auf, da wird jetzt dieses und jenes diskutiert, damit eben möglichst viele, auch Betroffene, dann mitreden können. Und dann kommt es eben auf die Art und Weise an, wie man diese Dinge auch präsentiert. Es gab ja dann zu Zeiten der Ampelkoalition den großen Aufreger um das Heizungsgesetz von Habeck. Da gibt's dann Zeitungen, die mit großen Schlagzeilen so richtig hammerartig agieren. Es gibt andere Zeitungen, die sagen, was da abläuft und was geplant ist, wie der Diskussionsstand ist. Und da muss man eben versuchen, möglichst umfassend zu informieren, dann die verschiedenen Aspekte zu schildern Und natürlich das Ganze in den Kommentaren auch kritisch zu begleiten. Wir haben zum Beispiel bei uns in der SZ auch das handwerkliche Vorgehen von Habeck kritisiert, nach dem Motto, du kannst so ein Gesetz nicht im stillen Kämmerlein ausarbeiten und dann schauen, wie die Diskussion sich entwickelt. Du musst bei so einer heiklen Sache, wo viele Leute das Gefühl haben, der Staat will jetzt in meinen Keller gehen, da musst du die Menschen mit einbeziehen. Du kannst natürlich nicht jetzt zu jedem Einzelnen gehen, aber du kannst zum Beispiel zu den betroffenen Verbänden gehen, die Wohnungseigentümer, die Mieter und so weiter und so fort. Da gibt's ja viele. Und kannst denen sagen, passt auf, wir haben ein Problem. Es geht um Klimaschutz und wir müssen wegkommen von den fossilen Energien. Und was machen wir da jetzt? Wir haben da so gewisse Vorstellungen, aber wenn wir da jetzt drangehen, dann nicht über euren Kopf hinweg. Wir wollen euch damit einbeziehen. Wir sagen euch jetzt mal unsere Kernpunkte. Dann sagt ihr, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch Anregungen, die das Ganze eben viel besser machen, als wir es im Ministerium bislang uns ausgedacht haben. Dass man eben da versucht, möglichst viele Betroffene über den organisierten Weg mit einzubeziehen und zu einer Diskussion zu kommen, wo man die Leute als Politik auch mitnimmt. Und das haben wir in den Kommentaren bei uns kritisiert. Aber das kann man ja auf eine Art und Weise machen, ohne dass man jetzt den Holzhammer herausholt und dann sozusagen holzhammerartig verbreitet. Alles nur ein Skandal und nur eine Riesensauerei, was die Politik hier macht. Da kann man eben auch, ja, es ist journalistisch durch die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit gedeckt, keine Frage. Aber da kann man natürlich auch journalistisch überziehen. Und auf die Weise, ja, leider dazu beitragen, dass die Diskussion eher in, ja, was Destruktives abgleitet.
Ich meine, da hat die politische Bildung natürlich einen schönen Vorteil. Wir sind nicht auf Verkaufszahlen angewiesen. Wir müssen nicht wirtschaftlichen Logiken folgen. Hm. Und das ist ja auch ein Eindruck, der immer wieder entsteht, dass durch die Geschwindigkeit in der Nachrichtenwelt, die neuen Schlagzeilen, auch die SZ bietet jetzt in ihren Online-Angeboten, glaube ich, dreimal am Tag neue Schlagzeilen an für denselben Artikel, wenn er angepasst werden muss. Es hat sich was verändert in dem, wie man Nachrichten konsumiert und auch, was sie leisten müssen. Sie müssen gut teilbar sein im besten Fall, damit sie sich verbreiten. Sie müssen einer gewissen Meinung vielleicht manchmal sogar entsprechen, damit sie aufgenommen werden, damit sie wahrgenommen werden in gewissen Gruppen. Das heißt, die Überschrift wird vielleicht dann nochmal angepasst und es muss alles möglichst schnell verfügbar sein, damit man den kleinen Coup, den man machen kann, schnell rausbringt. Ist in dieser Medienwelt es vielleicht gar nicht mehr richtig möglich, so differenziert zu berichten, dass man sagt, man fällt nicht mehr drauf rein, man heizt die Stimmung nicht an?
Ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Also ich glaube, da sind wir uns einig, der Journalismus steht unter Innovationsdruck. Ja, wir sehen, wie sich das Informationsverhalten verändert, über die Kohorten natürlich unterschiedlich stark. Aber je jünger die Menschen sind, desto mehr sehen wir, dass es weggeht von so einer formatbezogenen Informationsnutzung. Das heißt, ich gucke mir die gesamte Tagesschau an oder ich lese die gesamte SZ, hin zu eher so einem, was man News-Snacking nennt, dass man also vielleicht zum Beispiel auf Instagram oder sonst wo mehreren News-Outlets folgt und dann hat man in seinem Newsfeed zwischen Informationen von Unternehmen, Statusmeldungen von Freunden eben auch die eine oder andere News-Geschichte. Ja, und das ist eine Herausforderung für einen Journalismus, da mithalten zu können. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es gerade im Journalismus wahnsinnig viele neue Formate gibt für junge Menschen. Ja, also ich habe das Gefühl, im Journalismus ist gerade auch so eine Stimmung, ja, da sind Herausforderungen, aber hey, Challenge accepted. Ja, und ich glaube auch, wenn man sich so in die Mediengeschichte guckt, wenn man jetzt vielleicht an die Radiosender denkt, die einzelnen Programme, die werden ja auch mit ihren Nutzern älter. Ja, also das heißt, wenn vielleicht von, sagen wir, Bayern 3 die Zielgruppe früher eine viel jüngere wird, die altert ja, das Format altert mit den Hörenden. Und so, glaube ich, muss auch einfach der Journalismus jetzt gerade neue Formate entwickeln. Da gibt's total spannende Ansätze, wenn man guckt, was das Funknetzwerk macht, wenn man guckt, was die News-WG macht. Da sehe ich allerdings schon einen strategischen Vorteil für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Vergleich zu privatwirtschaftlich finanzierten Medien. weil die einfach eine ganz andere finanzielle Situation haben. Ja, und die können viel mehr probieren und testen. Und wenn was nicht funktioniert, dann auch sagen, okay, war jetzt ein Versuch, hat aber nicht funktioniert. Da stehen natürlich privatwirtschaftliche Medien unter einem ganz anderen finanziellen Druck. Und was wahrscheinlich auch noch dazu kommt, ist natürlich, wenn man jetzt an Rundfunk denkt, die sozialen Medien sind mehr audiovisuell orientiert und das geht zunehmend in Richtung Bewegtbild und dazu sich natürlich dann Rundfunkanstalten leichter, weil sie ja auch selber schon audiovisuelles Material produzieren, dann auch noch Content eben für die sozialen Medien zu produzieren, als im Vergleich zum Beispiel eben zu Printmedien.
Also klar, keine Frage, wir stehen unter großem Druck. Aber wir müssen halt überall präsent sein, wo große Teile der Gesellschaft auch unterwegs sind. Ich vergleiche das immer mit einem Kaufhaus. Du kannst ja das schönste, größte, tollste, preiswerteste Kaufhaus der Welt bauen, wo sich die Leute wirklich am wohlsten fühlen. Wenn du das mitten in die Wüste baust, wo niemand vorbeikommt, dann hast du auch keine Kundschaft. Und genauso ist es bei uns. Wir verlieren ja bei der gedruckten Auflage ständig Abonnenten, Abonnentinnen. Es betrifft im Prinzip fast alle gedruckten Zeitungen. Und das heißt, wir müssen digital präsent sein, was die Zeitungen eigentlich alle schon sind. Und wir müssen auch dann auf TikTok, auf Instagram und so weiter präsent sein. Wir können da natürlich nicht die ganze Zeitung auf TikTok aufspielen, aber wir können kurze Stücke anbieten, in denen wir bestimmte Themen aufgreifen und versuchen auf diese Weise gerade auch jüngere Leute an uns heranzuführen nach dem Motto, das klingt da ganz spannend und in der Zeitung steht vielleicht noch mehr dazu, wo man das Ganze ein bisschen vertiefen kann. Wir müssen natürlich auf eines aufpassen, das ist ganz wichtig, dass wir nicht überziehen. Ich sage immer, wenn du eine Überschrift bei uns liest, die Überschrift darf sich nicht vom Inhalt entfernen. Der Inhalt der Artikel muss das einhalten, was die Überschrift verspricht. Wenn du überziehst, dann willst du die Leute natürlich neugierig machen, reinziehen. Aber wenn du dreimal die Leute in den Text reinziehst, wo sie beim dritten Mal sagen, jetzt steht schon wieder im Text nicht das drin, was die Überschrift versprochen hast, dann verlierst du uns, verlierst du auch zu Recht. Vielleicht ein ganz banales Beispiel. Neulich gab es mal bei einer Redaktion, das war jetzt keine Zeitung, ist egal wer es war, die Überschrift Toni Kroos nennt Bundesliga-Fußballer arrogant. Toni Kroos, ehemaliger Fußballnationalspieler, lange bei Real Madrid gespielt. Also er nennt einen heutigen Fußballer arrogant. Da denkt man sich natürlich jetzt als Fußballfan, wen haut er jetzt in die Pfanne? Und dann liest du den Text und dann steht genau das Gegenteil drin. Er sagt, dieser Fußballer hat die gesunde Arroganz, die du brauchst, um erfolgreich zu sein. Das ist nun wirklich das völlige Gegenteil von dem, was in der Überschrift zum Vorschein kommt. Völliger Quatsch und so darfst du nicht arbeiten. Und wenn du so arbeitest, dann verlierst du Vertrauen und da müssen wir uns immer wieder selber kontrollieren. Und bei der Süddeutschen Zeitung geht es natürlich darum, dass du die Dinge in der Überschrift auf den Punkt bringst. Heutzutage entscheiden die Leute, wenn sie am Handy unterwegs sind, oft in Sekundenschnelle oder ein Bruchteil einer Sekunde, ja, das interessiert mich, das lese ich nicht oder das lese ich nicht, ich wisch weiter und klick weiter. Und dann musst du, wie gesagt, versuchen, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Natürlich überlegen wir dann in der Redaktion, wie bringen es wir am besten auf den Punkt und wo überziehen wir. Und da haben wir auch immer wieder mal gesagt, passt auf, diese Überschrift passt und diese Variante, das ist eine Umdrehung zu viel, das geht nicht. Und das muss man täglich, stündlich machen, weil wir müssen natürlich im Prinzip minütlich und sekündlich unterwegs sein, weil einfach, wenn Dinge passieren, ob das jetzt der Bruch der Ampelkoalition ist oder weiß der Geier was, unsere Leser und Leserinnen erwarten, dass sie schnell informiert werden. Aber für uns ist eines ganz wichtig, schnell und gründlich gehören untrennbar zusammen. Und ich sage immer, lieber mal der Zweite oder der Dritte sein, der irgendwas berichtet, als dass du der Erste bist und es ist halbgar und es geht überhaupt nicht. Und schnell und gründlich gehören untrennbar zusammen, genauso wie bei der Recherche hart und fair zugleich. Du musst die Betroffenen von der Recherche rechtzeitig befragen, damit sie die Möglichkeit haben, sich dazu zu äußern, weil mit deren Äußerungen oder dem, was die jetzt vielleicht auf Vorwürfe entgegnen können, das Bild, was bislang entstanden ist, sich vielleicht völlig ins Gegenteil verkehrt. Und da ist es eben auch wichtig, hart und fair zu sein. Zugleich gehört eben so untrennbar zusammen wie gründlich und schnell. Das sind einfach so ein paar Dinge, Die findest du, finde ich, bei guten Qualitätsmedien. Die findest du halt nicht bei irgendwelchen Leuten, die Propaganda betreiben oder wenn irgendjemand aus, ja, Leichtgläubigkeit irgendwas weiterreicht im Netz, was eine halbgare Sache ist. Und diese Unterschiede deutlich zu machen, das müssen wir einfach viel stärker und viel öfter machen als bisher.
Jetzt hatten wir am Anfang gesagt, wir wollen ja keine Werbung für verschiedene Medien machen in der Medienkompetenzvermittlung oder in der politischen Medienbildung. Andererseits muss man ja heute dann doch relativ klar reagieren, wenn Medien gleichgesetzt werden. Wie stark müssen denn Qualitätsmedien eben darauf nochmal drängen, dass sie diese Wahrnehmung auch in der Bevölkerung verankert bekommen und dass es klar wird, dass hier mit unterschiedlichen Arten gearbeitet wird?
Ich würde sagen, das ist sehr wichtig, aber ich glaube, dass, was du gerade angesprochen hast, verweist auf ein grundsätzliches Problem, was wir derzeit in der politischen Kommunikation haben. Und zwar, wir haben Akteure, die mit unterschiedlichen Maßstäben und mit unterschiedlichen Kommunikationsnormen arbeiten. Und am rechtspopulistischen bis rechten Rand werden zum Teil diese Kommunikationsnormen ausgehebelt. Ja, also da wird Meinungsfreiheit für sich selber eingefordert und seien die Thesen noch so krude. Und gleichzeitig werden dann aber, wenn Kritik daran geäußert wird oder wenn gegenläufige Meinungen oder Positionen vertreten werden, dann werden denen diese Meinungsfreiheit selber nicht zugestanden. Ja, das ist, glaube ich, gerade was wir gut in den USA sehen, ja, wo man ja schon sieht, dass es eine Regierung ist, die gerade in autoritäre Züge kippt, wenn entschieden wird, dass gewisse Forschung an Universitäten verboten werden soll, wenn Fördergelder gestrichen werden sollen, wenn gegen Medien, ich glaube, Milliardenklagen ja sozusagen angedroht und eingereicht werden, weil sie etwas der Regierung nicht Konformes veröffentlicht haben oder kritisiert haben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das klar zu machen, ja, aufzuzeigen, was sind denn das für Strategien und Kommunikationsmuster, die da angewendet werden. Und warum ist es eben diese Forderung, die ja immer kommt, ja, warum wird immer nur Rechtsextremismus kritisiert oder thematisiert, warum nicht Linksextremismus, das gibt's ja auch, dass man da eben dann auch sagt, na ja, dann muss man schon auch mal einfach die Fallzahlen vergleichen, die Arten von Extremismus vergleichen. Und nur weil man jetzt gerade den Fokus auf Rechtsextremismus hat, heißt das ja nicht, dass man den Linksextremismus ausblendet. Nur, was der Klaus Ott vorhin ja schon gesagt hat, man kann eben nicht einfach die ganze Welt mit allen Aspekten und mit der ganzen Vielfalt in einen Artikel packen, sondern man muss manchmal einfach notwendigerweise eben das in kleinere Häppchen packen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die große Herausforderung, auch für die politische Medienbildung aufzuzeigen, wer verwendet welche Strategien in der politischen Kommunikation und wie wollen wir eigentlich miteinander diskutieren über Politik? Ja, was sind unsere Spielregeln und wer hält sich daran und wer versucht, die systematisch zu unterlaufen? Warum?
Ja, und das haben wir jetzt in etwas längeren Zeit schon besprochen und da kommen wir auch zu einem letzten Problem, das eigentlich da ist. Wir haben schon ein bisschen angesprochen, dass es eine große Nachrichtenflut gibt und Menschen das Gefühl haben, dass sie ein bisschen erschlagen werden von all den Nachrichten, die auf sie einprasseln. Gleichzeitig gibt es noch die Anforderung, dann alle Quellen am besten noch zu checken, rauszufinden, wie werde ich angesprochen, wer spricht mich da eigentlich an, mit welcher Intention und warum und was versucht er mir zu verkaufen. All das soll am besten gleichzeitig funktionieren und dafür zuständig sind die Lehrkräfte, damit die Schüler der Zukunft das noch hinbekommen und die mündigen Bürger der Zukunft damit ausgestattet sind. Wie sollen die Lehrkräfte das machen? Wo finden sie die Zeit und wo können die Schülerinnen und Schüler vielleicht die Muße finden, um mal sich wirklich Gedanken zu machen, was ist denn meine politische eigene Position und was bedeutet dieser Artikel für mich?
Also es ist natürlich jetzt eine Mammutaufgabe für die Schulen, die du hier gerade skizziert hast und die Patentlösung dafür haben wir sicherlich nicht, aber vielleicht möchte ich hier an der Stelle auch so ein bisschen Lehrkräfte eigentlich entlasten. Also wenn man die letzte Gym-Studie anguckt, dann sieht man, dass für Jugendliche neben Freunden auch das Elternhaus eine ganz, ganz große Rolle dabei spielt, wenn es darum geht, sich darüber auszutauschen und zu informieren, was in der Welt passiert. Und da, glaube ich, muss man auch einfach wieder sagen, Medienerziehung und auch politische Sozialisation sind Teil des Erziehungsauftrages, den Eltern haben. Ja, und man kann das nicht einfach komplett an die Schule auslagern und sagen, euer Job. Ja, und vielleicht in dem Kontext genau deshalb bieten wir bei der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ja auch die Elternabende an, ja, zu politischen Medienbildungsthemen, weil wir gerade sagen, wir müssen auch die Eltern mit ins Boot holen. Wir müssen auch dort ansetzen und denen aufzeigen, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, sich politisch kompetent zu informieren, politische Sachverhalte reflektierend zu beurteilen und nicht gleich dem ersten Influencer hinterherzulaufen, der eine Meinung äußert. Also hier vielleicht ein Plädoyer, die Eltern nicht vergessen. Und auch da muss man sagen, das eine ist, das zu predigen. Das andere ist die Frage, es selber zu tun. Ja, also Eltern haben hier auch eine Vorbildfunktion. Ich erlebe es immer wieder, dass dann die Frage kommt, nach wie viel Medienzeit soll man den Kindern denn nun zugestehen? Und tatsächlich gibt es einige Eltern, die eben selber in jeder freien Minute am Handy hängen. Ja, und das ist so dieses klassische Wasser predigen, aber Wein trinken. Ja, auch hier muss man sagen, Eltern haben eine Vorbildfunktion und ganz viel, was in der Auseinandersetzung mit Politik und mit Medien in der Familie läuft, das prägt die Kinder. Also wenn ich sage, es ist wichtig, dass du dich politisch informierst, aber selber keine Zeitung zu Hause liegen habe oder mich überhaupt nicht selber politisch informiere, dann habe ich eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was ich sage und dem, was ich tue. Und wenn man auch hier so in die Sozialisationsforschung hineinguckt, dann sieht man eben, dass diese Vorbildfunktion, dieses Lernen am Modell, wie das Bandura bezeichnet hat, dass das gerade bei der Erziehung eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn wir selber uns politisch interessieren, uns informieren, vielleicht auch mal am Abendbrottisch mit den Kindern diskutieren, was gibt's für unterschiedliche Positionen auf dieses Problem, was für Lösungen gibt's, warum unterscheiden sich die Parteien in ihren Einschätzungen des Problems, in dem Fall so eklatant, das einfach zum Thema zu machen oder meinetwegen vielleicht auch nur mal fragen, warum gab's eigentlich im letzten US-Wahlkampf so viele Katzenmemes? Ja, auch über so eine Frage kann man miteinander in wertvolle politische Diskussionen einsteigen.
Eine Möglichkeit ist Klaus Ott einladen.
Ja, nicht unbedingt mich persönlich, aber als Angebot von Seiten vieler Zeitungen, Radiosender, Internetanbieter, die Journalismus nach unserem Maßstab betreiben, einfach als Angebot an die Schulen, ladet uns ein. Wir schauen, dass wir es organisieren, dass ein Journalist, eine Journalistin zu euch kommt, einfach erzählt, was er, was sie so macht, wie unser Handwerk aussieht. Weil wenn man das aus erster Hand erzählt bekommt, wirkt es natürlich nochmal viel intensiver, als wenn es vielleicht eine wissenschaftliche Studie ist, die man den Schülerinnen und Schülern an die Hand gibt. Einfach uns einladen und schauen, dass man das organisieren kann. Und bei allem, was über die, ich sage immer, sogenannten sozialen Medien abläuft, glaube ich, dass immer noch der persönliche Kontakt, die persönliche Diskussion, das persönliche Gespräch unschlagbar ist, weil man da am besten einfach rüberbringen kann, in dem Fall rüberbringen kann, was wir wie, wann und warum machen und dass wir da einfach einen Einblick gewähren können oder geben können in unsere Arbeit, den man halt sonst nicht bekommt.
Vielleicht da noch ergänzend dazu die Angebote der BLZ erwähnen. Im Bereich der politischen Medienbildung neben den digitalen Elternabenden haben wir natürlich auch Fortbildung für Lehrkräfte zu solchen Themen wie politisch informieren im Netz, politische Meinungsbildung im Netz. Da wird im nächsten Jahr dann eine Fortbildungsreihe dazu kommen. Wir thematisieren Medienthemen auch immer wieder, zum Beispiel in unserer Reihe Zeit für Politik. Wir greifen es immer wieder im Lehrer-Podcast auf und damit versuchen wir natürlich schon auch, die Schulen bei dieser großen Aufgabe mit zu unterstützen.
Und das werden wir auch alles noch in den Shownotes zum Nachlesen für Sie bereitstellen, liebe Lehrkräfte. Ich sage danke für die Teilnahme an Katja Friedrich und Klaus Ott. Und das war's wieder mit dem Lehrer-Podcast Zeit für Politik, diesmal zur politischen Medienkompetenz oder politische Medienbildung. Und damit verabschieden wir uns, wünschen eine gute Zeit und viel Spaß in den Medien. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.